In Ulm und um Ulm und um Ulm herum. Ich habe mich heute ablenken lassen bei meiner Recherche zum Pokalspiel des ersten FC Nürnberg beim SSV Ulm Fußball. Wie ich das bei Uli Dickmeier gelernt habe, ist das ein wichtiger Zusatz. Und habe mir dann gedacht, warum diese Zungenbrecher im Verdacht stehen, so kompliziert zu sein, und ließ dann meine Frau einmal sagen, in Ulm und um Ulm und um Ulm herum, und sie scheiterte im ersten Anlauf. Naja, Grüße von hier aus. Dieser Zungenbrecher ist auch vertont worden, habe ich herausgefunden, um es gleich mal in die Nebensächlichkeiten reinzutreiben, diesen Podcast. Ein Song komponiert von, ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht, Gasbacchus oder
Gus Bacchus.
Gus Bacchus, ein
Bacchus, oder?
US-Amerikaner. Bacchus, ja.
Bacchus, ja.
Ein
Meine Generation.
US-Amerikaner, der unter anderem, und damit sind wir schon bei unserem Musikquiz, welche anderen Hits der, keine Ahnung, 60er und 70er Jahre
Das war doch
komponiert
der mit dem
hat.
Tiroler Hut, oder?
Der Tiroler Hut, da bin ich jetzt. Steht hier nicht. Uli, du noch ein Dings?
Gus Bacchus, oh
Ich
Gott, oh
guck
Gott.
gerade.
Sagt man schon was?
Da sprach der alte Häuptling der
Klingt der
Indianer. Ah,
Indianer?
ich kaufe mir lieber einen Tiroler Hut. Tatsächlich
Ja,
auch.
da.
Wahnsinn. Der Zänger. Kennt er sich? Kannst du mitmachen beim nächsten Schlagerquiz im.
Da muss ich meine Frau schicken. Das kann ich, das weiß ich nur, weil meine Frau, als wir uns kennengelernt haben, und das ist jetzt, oh Gott, 22 Jahre oder so her, da hat sie viel sowas gehört, weil sie gemeint hat, ja, da verstehe ich einen Text.
Aha. Ich habe
Da sprach der alte Häuptling der Indianer. Ja, ich
ja.
habe jetzt gegoogelt, muss ich gestehen, aber kennt man natürlich, ne?
Ja, natürlich.
Sauerkrautpolka.
Ja,
Wahnsinn.
auch.
Bohnen in die Ohren.
Also sehr erfolgreich. Was sehr lustig ist, ich habe tatsächlich auch in meiner ausgehenden Jugend mal ironisch Schlager gehört, wie das so viele gemacht haben.
Ja,
Lustig, ja,
da
bitte.
war doch die Zeit der Schlagerpartys. Ich habe auch Schlaghosen
Genau.
plötzlich wieder
Ja,
getragen und
das
war
war
Dieter im
Thomas Kuhn.
Forum oder wie auch immer das damals
Ja,
hieß.
also
Auf
mal,
Schlagerpartys.
als ich mal in dieser Zeit linksradikale Verwandte am Nordkap in Norwegen besucht habe, habe ich da auch Schlager gehört, und sie hätten mich fast erschlagen, als dann irgendwann Heino lief, den sie als großen Nazi im Verdacht hatten. Dann versuchte ich zu erklären, dass es das alles nur ironisch ist, aber das mit Heino war dann die Ironie Ende irgendwie, und deshalb, naja, habe ich dann meine Schlagerkarriere irgendwann beendet. Das ist jetzt schon arg drin in den Nebensächlichkeiten, ne?
Ja.
Also ich glaube, jetzt sind viele
Sind schon wieder alle
wütend
ausgestiegen.
ausgestiegen, und
Allen anderen, schön, dass ihr noch da seid.
hacken
Wir versuchen, über Ulm zu reden.
irgendwas
Wir
in
sind immer noch beim
Kommentarspalten.
Einstieg, oder?
Wir sind immer noch beim Einstieg. Ich habe
Ja.
weder den Podcast-Titel erwähnt noch unsere Namen. Aber ich wollte noch anbringen für alle, die noch da sind, dass sehr schön geschrieben steht auf Wikipedia, wo man ja alles glauben kann, dass dieser Bacchus oder Bacchus dann in Deutschland hängen geblieben ist, weil er so einen riesen Erfolg hatte. Und nachdem auch seine zweite Ehe mit Balletttänzerin Heidelore gescheitert war, kehrte er 1973 dem Showgeschäft den Rücken und ging in die USA zurück, wo er unter anderem als Vorarbeiter auf Ölfeldern in Texas arbeitete. In Deutschland galt er zeitweise als verschollen und wurde sogar totgesagt.
Das wäre schöner Gerch gewesen
Ja,
eigentlich.
ich
Hat er
weiß
nicht irgendwann für einen Club gespielt?
nicht. Er ist dann aber irgendwann zurückgekommen nach Deutschland und in der Nähe von München im Februar 2019 nach schwerer Krankheit dann verstorben. Er liegt jetzt auf dem Waldfriedhof von Germering, wer ihn mal besuchen will. Also, der Schlager-Podcast von nordbayern.de heißt Kadepp. Mein Name ist Fadi Keblawi, und ich wollte eigentlich auch noch die Lieblingszungenbrecher von Florian Zenger. Hallo.
Servus, how much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood?
Und Uli Dickmeier. Servus, Abfrage.
Servus. Sowas muss man doch vorher absprechen, oder? Was
Ja,
sagst du da immer?
eben.
Im dichten Fichtendickicht, dichte Fichtenwippendichtig.
Großartig. Wir sprechen gleich über Fußball. Erst stellt uns Thomas Korell unseren Sponsor vor. Bis gleich.
Kadepp, der Club-Podcast von nordbayern.de. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg.
auf Instagram hat uns Ritter Lancelot, wovon ich mal glaube, dass es ein Clan-Name ist, mit einer Telenovela verglichen. Und er schreibt, früher habe ich mir euch nie angehört, weil es zu viel um private Themen geht. Inzwischen ist es wie bei einer guten Serie, bei der man sich mit den Darstellern identifiziert. Einer unserer Hauptdarsteller, Uli Dickmeier, hat, weil wir ja auch der Investigativ-Podcast von nordbayern.de sind, in der vergangenen Woche eine Recherchereise unternommen. Im Privatjet der Nürnberger Zeitung ist er nach Österreich, um das Rätsel von
Gordon Bleu zu lösen.
Und es mit Hilfe einiger UserInnen ist es gelungen. Also erstmal, da stand tatsächlich Cordon Bleu auf den...
Es war natürlich knapp hinter der Grenze, Weichsee, das ist ja fast noch Deutschland.
Da wollen wir nicht politisch werden jetzt.
da stand wirklich Cordon Bleu auf der Karte. Deswegen wurde das eigentlich als Fake enttarnt, aber wir haben ja dann hilfreiche Hinweise bekommen, was der wahre Hintergrund dieses Gordon oder Cordon Bleu
nämlich, dass, ich habe jetzt leider nicht zur Hand, welches.
Dass ein echtes Cordon Bleu eigentlich aus Kalbfleisch bestehen muss.
Ja.
Und wenn der Wirt sich aber das Kalbfleisch sparen möchte und es trotzdem auf die Karte machen möchte, das dann halt einfach Gordon Bleu genannt hat.
Ja. Nick Rice war das, glaube ich, der uns das auf Twitter geschrieben hat, diese.
Dumm sind es nicht die Österreicher, ne?
Nee. Dumm. Ja?
Hundstanzschuh.
Ja.
Wird man auf. Gut bayerisch sagen.
So, jetzt sprechen wir über Fußball, oder?
Weil jetzt schon.
Gut bayerisch darf man hier, glaube ich, gar nicht sprechen in diesem fränkelnden Provinz-Podcast.
Ich kann heute wieder mitreden. Ich war in Ulm herum.
Hast du meine Frau rehabilitiert? Weil
und ich habe den Spruch gestern sogar schon angebracht, als wir unser Auto gesucht haben.
Gut.
Auf dem Parkplatz.
Okay.
In Ulm parkt man nämlich etwas entfernt auf irgendeinem Schulparkplatz und hinwärts bin ich mit dem Kollegen Frank Linkisch vom Kicker zum Stadion gelaufen und rückwärts haben wir uns dann dem Kollegen Martin Funk von der Bildzeitung anvertraut, der meinte, so rum wäre es kürzer. Ja, war es dann nett.
Okay. Was lernen wir daraus? Naja.
Fachblattvertrauen.
Grüße, genau. Das Fachblatt für Navigation, der Kicker. Hatten wir nicht letzte Woche auch ein Gespräch über den Kicker in diesem Podcast?
Nur angedeutet,
ne? Uli Dickmeier war in Ulm. Am Ort einer historischen Blamage, als der Club irgendwann Anfang des Jahrtausends, glaube ich, war es, oder?
Na, ziemlich genau 20 Jahre ist es ja. August 2001.
Ja. Bei einem Fünftligisten aus dem DFB-Pokal ausgeschieden ist. Und diesmal ist es gut gegangen.
Ja, ich habe mich rehabilitiert.
Du warst damals auch schon...
Ich war damals auch dabei.
Mitverantwortlich für
das. Mit Auge.
Ja.
Erstes Auswärtsspiel vom Kollegen Lars war das damals, ne?
Ah, okay. Klaus Augenthaler, der Trainer. Was hat Florian Zenger an diesem Tag im August 2001 gemacht? Kannst du dich noch erinnern?
Im August 2001, da werde ich mich auf mein Studium vorbereitet haben, da war ich bin ich ziemlich sicher, ob ich da im Plattenladen gerade gearbeitet.
Oh, du hast auch im Plattenladen.
In der Schlagerabteilung.
Nee, das war da, wo... Also,
und da deine Frau kennengelernt, das ist natürlich...
Nee, cool. Nein, die habe ich... in der Schule kennengelernt.
Ah ja, okay, ich glaube, die Geschichte haben wir auch schon mal.
Die Geschichte hat man schon, nee, das war der Laser Sound, hieß der Laden damals. Inzwischen ist da das Café Extrablatt drin und ungefähr da, wo die Theke war, stehen jetzt Tische und also sieht ganz anders aus, aber auf jeden Fall damals in Nürnberg, ja. Am Lorenzer Platz. Also.
Uli, du als alter Plattenladen-Mensch.
Ist ja lustig, weil ich habe während des Studiums auch im Plattenladen gearbeitet, allerdings in Bamberg.
Ah, okay. Du kennst also den Laser Sound nicht.
Laser Sound kenne ich nicht. Kennt jemand noch Music on Top in Bamberg? Der Mitch aus Bamberg hört immer zu, der hat auch gearbeitet. Grüße, der kennt es noch.
Grüße, okay.
Du hast nicht im Plattenladen gearbeitet,
Fadi? Ich habe tatsächlich nicht im Plattenladen gearbeitet. Ich hing eine Zeit lang in Techno-Plattenläden rum. Einer davon war in der Johannesstraße und mir fällt der Name uns Verrecken nicht mehr ein.
Aber also zu dem Laser Sound hat eine Zeit lang der Technoladen U1 gehört, der dann.
Nee.
Der da in der Lorenzer, also in der Passage U-Bahnhof Lorenzkirche war.
Ja, nee.
Ja, jetzt wird schon wieder ganz wild.
Aber war eine,
wir vermeiden das Fußballspielen.
Ja, war locker der Job, oder? Im Plattenland. Das möchte ich jetzt schon nochmal wissen.
Der hat sich ja auf Klassik spezialisiert gehabt und dementsprechend war es dann schon interessant, mit den Kundenwünschen umzugehen, so bevor die große Internetdatenbankzeit da war. Also das ist, man hatte dann große, dicke Kataloge und musste dann eben irgendwie Beethovens 9. eingespielt vom ugandischen Nationalorchester im Jahr 1975 aus dem Katalog suchen. Also ja, es war sehr speziell. Also jeder, der was in so Läden oder Etablissements arbeitet, gilt für die Gastro ja genauso, wo die Kunden etwas älter sind, man wird halt irgendwann spezieller, wenn man älter wird und das merkt man dann an solchen Sachen auch und Klassik ist halt dann doch eher ein älteres Publikum und ich habe dann auch auf Konzerten, also auf Klassik-Konzerten Platten verkauft, das war dann ähnlich, also es ist jetzt, halt ein bisschen spezieller.
Jetzt ist es eh schon egal. Wir sprechen heute einfach überhaupt nicht über dieses Fußballspiel. Aber wie kommt man denn bitte als junger Mensch dazu, in einem auf Klassik spezialisierten Plattenladen zu arbeiten?
Also, das es war so, mein Papa hat gemeint, ich muss einen Job finden während dem Studium. Er finanziert mich nicht komplett durch, damit ich nicht so der normale, verwöhnte Arztsohn bin, den es halt auch gibt. Und das wollte er vermeiden. Bin ich ihm heute auch sehr dankbar für. Damals habe ich ihn verflucht. den ersten Job hat er mir noch selber vermittelt, nämlich
in einem Orchester.
In einer Papierfabrik. Und ich habe da Tonpapier eingeschweißt in... Also einfach nur 8 Stunden am Stück ein Stapel Tonpapier durch eine Maschine durch und dann war dieser Stapel verschweißt. Das habe ich genau 2 Tage ausgehalten und dann habe ich gesagt, nein, das möchte ich nicht. Und dann hat er gesagt, ja, dann suchst du selber was. Und dann bin ich tatsächlich aufs Arbeitsamt in diese Job. Da gab es so eine Jobvermittlung für Studenten und die haben mir den Job vermittelt.
Also ähnlich ging es mir auch mal. Ich sollte auch irgendeinen Nebenjob machen zum Studium. Oder vielleicht sogar noch während der Schulzeit. Und hier in Gostenhof gab es einen Motorradladen, Hein Gerdicke oder so hieß der. Und die suchten irgendeine Aushilfe. Und da bin ich rein und habe gesagt, ich bin eure Aushilfe. Und dann haben die gesagt, hast du irgendeine Ahnung von Motorrädern? Dann habe ich gesagt, nein. Und dann haben die gesagt, dann bist du nicht unsere Aushilfe. Und das war dann bei mir das Ende dieser Motorrad-Geschäft-Karriere. Aber ja, also sehr absurde Nebenjobs. Uli, was hast du für ein Genre verkauft? Rock.
Ich war, wir sprechen hier von den frühen 90ern, ich war zuständig für das Sortiment Grunge und Alternative.
Oh ja, okay. Ja.
Und die größte Herausforderung war eigentlich immer, den Kunden die Empörung nicht anmerken zu lassen, wenn sie irgendeinen Charts-Quatsch gekauft haben. Okay. Sondern da auch noch freundlich zu sein und die neuen Bravo-Hits, na klar, viel Spaß. Und, das war eigentlich so die schwerste Übung.
Ja, sehr schön. Also ja. Plattenladen arbeiten dann doch höchst kompliziert und Respekt vor allen Plattenladen-Mitarbeitenden auf dieser Welt.
Jetzt noch viel mehr, weil wer kauft denn noch Platten?
Ja, ich. Das stimmt. Im Monoton in Nürnberg muss man unbedingt mehrmals im Jahr Platten kaufen. Der Uli täglich.
Mehrmals in der Woche.
Ja, genau. Uli täglich, ich mehrmals im Jahr. Ich versuch's zumindest, aber mach's auch nicht so.
Beide Vinyl?
Ja.
Ja.
Ja, auch wenn es inzwischen wahrscheinlich schon wieder nimmer hip ist, das weiß man bei Vinyl immer nicht so genau, ob das jetzt gerade noch cool ist oder schon bescheuert, aber ja.
Fußball?
15 Minuten 52 zeigt meine Uhr an. Ja, könnten wir über Fußball reden. 1:0 in
Ja, beim Ulm. FCN weiß man auch nicht, ob der gerade hip ist oder nicht.
Das stimmt allerdings. 1:0 bei einem
Film. Der Vorteil von einem Podcast gegenüber Schallplatten ist, man kann einfach vorspulen.
Ja, das ist ja bei Schallplatten aber auch.
Na, da zerkratzt man sich aber.
Naja, das stimmt. Also spul bis zum Ende. Da reden wir dann wieder über Schallplatten. Aber jetzt kommt erstmal Fußball. Ich sehe schon, ihr wollt mich heute aber auch nicht zum Fußball lassen. Ich hatte ja schon nach 10 Minuten Bock drauf. Aber
jetzt war ich mal wieder beim Spiel, kann mitreden und dann wird nicht drüber geredet.
Ja, das ist ärgerlich.
Also.
1:0 bei einem Viertelgissen, was umso höher zu bewerten ist, als praktisch zeitgleich ein anderer Viertelgist einen Erstligisten aus dem Pokal geschmissen hat. Oh. Aber trotzdem fand Uli Dickmeier das Spiel, ich fand es wie immer ganz okay. Uli Dickmeier fand es so schlimm, dass er sogar Fünfer verteilt hat in seinem Zeugnis.
Einen nur, glaube ich, oder?
Einen? Ja,
einen nur.
Warum?
Weil er halt eine Halbzeit lang eigentlich nicht wirklich viel zustande gebracht hat, was natürlich auch daran lag, dass man ihn ein bisschen hängen hat lassen davon, aber die paar Szenen, wo er dann vielleicht wo hätte sein können, war er halt dann auch nicht dort. Also wo man einen Torjäger halt dann erwartet oder wo er stehen sollte.
Fasst mein Leben sehr gut zusammen.
Ja. Nein, also ich zitiere ja gern einen bekannten Sportdirektor und Sportvorstand, der in solchen Fällen immer gesagt hat, es gibt viele Vereine, die uns jetzt beneiden würden.
Grüße an Martin Bader, der ist mir heute
wusstest
auch,
du?
Der ist mir heute auch irgendwie in den Sinn gekommen und ich wollte es erwähnen, hab's aber wieder vergessen.
Also ich finde auch, man muss sich jetzt mit dem Spiel gar nicht länger aufhalten, als es unbedingt nötig ist. Man hat gewonnen, man hat nicht schön gewonnen, man hat nicht souverän gewonnen, selbst nach dem 1-0 war das am Schluss dann doch noch sehr, sehr zittrig und sehr fahrig. Und man kann schon mal hinterfragen, wieso man gegen einen Viertligisten, ja, solche, die Abwehr so unsortiert ist, weil man nach vorne dann doch so wenig Durchschlagskraft entwickelt. Aber der Trainer hat ja auch gesagt, mit der Liga ist das alles nicht zu vergleichen und man ist weiter und damit Punkt und Mund abputzen weiter und okay. Aber gut war es nicht.
Das war Kadepp, der Club-Podcast von Bayern.de. Flo,
ja.
Du fandst es ja doch fast souverän, wenn ich das richtig in Erinnerung
habe. Irgendwie fast souverän, habe ich es bezeichnet.
Warum bist du wohlwollender als der Uli, weil ich dich mit diesem der Club steigt auf
Dings anstecke? Nee, weil das hat, glaube ich, viel mit Ulm zu tun, weil die halt einfach keinen einzigen Schuss aufs Tor gebracht haben.
Von 17 oder sowas.
Von 12 waren es, glaube ich, dann am Ende. Also das ist nichts im Vergleich zu dem, was da in Magdeburg passiert ist.
17 und 12 ist dann doch ein Unterschied. Ich habe es ganz aufmerksam gelesen.
Ja. Ja, weil in Magdeburg hat Magdeburg, glaube ich, 45 Mal aufs Tor geschossen. Und davon waren aber, ich glaube, 21 allein abgeblockt. Also die haben wirklich das betrieben, was man Shot-Spamming nennt, einfach irgendwie draufhalten.
Ich glaube, ich habe einen neuen Lieblingsverein.
Ja, Christian Titz ist sowieso spannend als Trainer.
Ja.
Ich fand tatsächlich dann halt einfach, dass Ulm, vielleicht war es im Stadion ein bisschen anders, aber so ich habe es mit meinem Kumpel Andi geguckt.
Grüße.
Ganz besondere Grüße, weil er nämlich mich eingeladen hat, weil der ist Papa geworden.
Oh, und herzlichen Glückwunsch.
Der darf abends, also die dürfte durch Corona bedingt, darf man ja nicht so viel im Krankenhaus sein. Das heißt, er saß dann alleine rum und hat gemeint, schauen wir es gemeinsam. Mhm. Und dementsprechend haben wir es gemeinsam geguckt. Und wir fanden es eigentlich beide auch so, dass wir gesagt haben, ja, so richtig gefährlich fand man Ulm eigentlich nie. Es gab so diese zwei Konterszenen, aber die haben es halt auch wirklich nett gut ausgespielt. Vielleicht war das bisschen arg relaxed von uns, aber es war so, ja, die bringen halt einfach, selbst wenn sie nach vorn kommen, nicht so wahnsinnig viel Gefahr. Also von daher fand ich es dann doch halt irgendwie souverän, auch weil man, glaube ich, die erste Halbzeit eigentlich komplett alles wegverteidigt hat. Aber es war, ja klar, wenn da einer reingeht oder wenn der Schiri den Elfer dann Elfer pfeift, wenn der Handwerker da mit der Schulter rangeht, dann schaut schon wieder anders aus.
Naja, im Leben kein Elfer.
Aber Uli, die Frage ist ja doch, ist es souverän, wenn ich jemanden allein aufs Tor zulaufen lasse, jetzt überspitzt formuliert, und der schießt dann halt drüber. Das ist ja dann seine eigene Schuld, aber nicht das Verdienst der verteidigenden Mannschaft. Nee, also ich fand da schon ein paar ganz gravierende Stellungsfehler drin teilweise wie man sie da so etwas sorglos bis zum Strafraum, sag ich mal, kombinieren ließ. Gut, dass die dann halt nicht schießen können alle, dafür sind sie halt Regionalligist, das sei ihnen ja gegönnt. Aber
es gibt auch Regionalligisten, die 3 Tore gegen Bundesligisten schießen und trotzdem nicht weiterkommen. Leider.
Ja, ah, Spielvereinigung also Bayreuth, ne? Jetzt, ja. Oh, da habe ich jetzt das fast wie bei einem Gerlich, habe ich da jetzt nachdenken müssen.
Ja, war ein Eigentor noch dabei, ne? Von Bielefeld.
Ja. Der hat dann leider in der nächsten Aktion quasi ins Richtige.
Vielleicht habe ich das Spiel auch nur so negativer gesehen, weil ich halt da bei gefühlten 8 Grad und strömenden Regen im Stadion sitzen musste und nicht daheim schön gemütlich bei einer Tasse Tee das am iPad verfolgen könnte. Das kann dann vielleicht die Beurteilung etwas beeinflussen.
Ja, ich verstehe es schon. Also, weil das, was du ansprichst, ist natürlich richtig. Das hat er da Enrico Valentini dann nach dem Spiel auch gesagt, dass er gemeint hat, ja, wir haben ein bisschen zu forsch nach vorne verteidigt. Und der Trainer hat auch in der Pressekonferenz gemeint, ja, die Innenverteidiger sind manchmal etwas sehr allein gelassen worden und mussten früh rein. Also, das ist schon alles richtig, dass wir teilweise zu viel zugelassen haben in den Kontern. Das ist halt dann wieder die Frage, ob das dann gegen jemand anders auch gut gehen würde oder nicht. Aber ansonsten fand ich es ganz interessant, dass er vor dem Spiel ja gemeint hat, der Trainer, ja, die Vorbereitung und alles, also es ist eigentlich wie ein drittes Ligaspiel, und dann danach aber gesagt hat, naja, so viel für die Liga können wir jetzt nicht mitnehmen. Ja, also ich fand ich es nicht so viel anders wie die Ligaspiele. Es war, wie Fadi so schön sagt, ganz okay, aber halt dann halt gegen einen Gegner, der kein Zweitligist ist. Andererseits, gut, so ein Regionalliga Südwest Spitzenverein ist sicherlich auch kein normaler Viertligist, also von den Strukturen und von den Gehältern her. Da gibt es sicherlich auch Drittligisten, die schwächer sind.
Ja, ich finde auch, erste Runde Pokal ist irgendwie durchkommen. In meiner berühmt-berüchtigten WhatsApp-Gruppe gibt es aber auch durchaus kritische Stimmen, unter anderem von Harry, der sagt, wenn sie so, er findet den Ansatz zu defensiv, der Nürnberger, widerspricht jetzt ein bisschen dem, was ihr gesagt habt, dass sie etwas zu forsch nach vorne verteidigt haben. Aber er hegt die Befürchtung, dass der erste FC Nürnberg so 20 Mal unentschieden spielt in dieser Saison. Auch ein Thema, das wir hier schon hatten. Also, ja. Aber es ist Pokal. Fangen wir mal von vorne an. Mit einem Zungenbrecher. Klaus waren diesmal dabei. Es gab einige Wechsel in der Startelf. Der Torwart Karl Klaus hatte wenig zu tun, gar nichts zu tun demnach, oder?
Naja, der eine kuriose Szene eigentlich, wo er, weiß ich nicht mehr genau, zweite Halbzeit, jetzt weiß ich die Spielminute wieder nicht, mehr Kulpa, aber wo er einen Ball eigentlich nochmal scharf macht, im Bemühen eine Ecke zu verhindern, und der Ulmer Kollege dann nochmal aus Spitzenwinkel natürlich wieder übers Tor schießt, weil sie es nicht besser können, das haben wir schon festgestellt. Mhm. Aber da hat er die Szene eigentlich noch einmal gefährlich gemacht. Ansonsten hat er jetzt nicht viel zu tun gehabt.
77. Minute.
Danke.
Sehr gut.
Stand souverän im Regen rum und hat es eigentlich ordentlich
gemacht. Anders als du, der es unsouverän im Regen rum saßt.
Und nee, unterm Dach saß zumindest.
Ach so.
Wir haben ja ein Dach. Das ist ja das Schöne an diesen größeren Amateurvereinen, dass sie wenigstens ein Dach haben.
Ja, das könnte es gewesen sein mit Martin Bader. Ich war mal auf der Rückreise aus irgendeinem Trainingslager, hat der erste FC Nürnberg mal in Ulm Halt gemacht und dort ein Freundschaftsspiel bestritten. Und da war Martin Bader noch Sportvorstand, selige Zeiten.
Das Lustige, das Stadion schaut wirklich so aus wie vor 20 Jahren. Also da, glaube ich, hat sich wirklich nichts geändert.
Ich war 2006 in der WM-Vorbereitung dort, und zwar bei dem großartigen Spiel zwischen Liechtenstein und Australien. Da bin ich mit dem Andi nach Ulm gefahren. Wir wissen bis heute nicht warum, aber wir haben uns Liechtenstein gegen Australien angeschaut, und seitdem weiß ich auch, dass Liechtenstein und Großbritannien dieselbe Hymne haben, zumindest von der Melodie her.
Echt?
Ja.
Aha. Und weißt du das Endergebnis noch?
Ja, anders als ich glaube, war das ein 0-0 oder nee, das war ein 3-0? Also Josh Kennedy hat auf jeden Fall gespielt, das weiß ich noch.
Okay. Dann war es ja 0-0.
Das Hackentor gegen Frankfurt habe ich nicht vergessen, aber sonst habe ich eigentlich von ihm auch alles vergessen.
Ja, das ist, naja. Christopher Schindler durfte auch noch innen verteidigen, weil, oh Mann, bei diesem Hübner Dings, da will ich echt immer verschiedenste Namen sagen, aber er heißt Florian, ne?
Ja.
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 Er sich an der Schulter wehgetan hat, weiß aber eh geplant war, dass Christopher Schindler jetzt endlich mal Fußball, Pflichtspielfußball für den Club spielt.
Also ich habe ihn nur eine Halbzeit lang gesehen, weil wir in der ersten Halbzeit irgendwie so eine große Glasscheibe auf der Tribüne vor uns hatten, die den Strafraum links verdeckt hat und sich darin immer dann der gegnerische Torwart gespiegelt hat. Das war ein bisschen verwirrend. Mhm. Also, ja, Gott sei Dank hast du den Spielbericht geschrieben. Nee, der Wolfgang hat ihn geschrieben. Der Kollege Lars hat ihn geschrieben, stimmt. So manche Szenen waren da doch eher schwer zu verfolgen. Mhm. Aber ich fand ja so in der einen oder anderen Szene hat man eben schon angemerkt, dass noch ein wenig die Spielpraxis einfach fehlt. Also so vom Stellungsspiel her oder mal so eine Grätsche, die dann ein bisschen schlecht getimt war. Aber generell jetzt auch solide, würde ich sagen. Also wurde jetzt auch nicht groß gefordert.
Der Uli hat etwas gesehen und trotzdem wieder nichts gesehen. Gibt es Zahlen zu Christopher Schindler?
Welche willst du denn?
Alter, ja, wie, Gewicht.
Wie immer die Negativen damit.
Wie immer die Negativen, damit man gut draufhauen. Ja. Nee, 35 von 37 Pässen angekommen, 7 von 7 defensiv 2 Kämpfen gewonnen. In der Luft, aber das liegt dran, dass er bei Ecken vorne war, 2 von 8 gewonnen. Aber da sind, glaube ich, 4 offensive Kopfbälle dabei, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also das ist auch, das war... Insgesamt war es echt ordentlich. Die angesprochene Grätsche ins Nichts ist auch in den. Es war eine Grätsche, die ging daneben. Also da hat er den inneren Hübner kanalisiert.
Okay. Aber es war.
Also ich fand, ich war ein bisschen überrascht, dass der Uli da einen Vierer hergegeben hat.
Habe ich doch gar nicht. 3,5.
Echt? Weil ich habe nämlich.
Oder?
Ich habe 4. Ich habe 4. Also ich habe.
Muss ich nochmal nachschauen.
Ja. Fand ich ja ein wenig streng.
Welche Note gab es bei Club Fancy United?
Ein Dreier. Also, weil er eigentlich den 3,5 kann ich jetzt wieder nachvollziehen, weil das sagt.
Also, ich wollte, glaube ich, eine 3,5 geben, aber vielleicht.
Hat die Redaktion gesagt, nee, das ist viel zu gut.
Ja, wahrscheinlich. Das ist. Ja, mir ist jetzt überhaupt nichts erinnerlich von Hübner. Aber das liegt an mir. Das wissen alle, die uns jetzt immer noch.
immer noch zu hören.
Deshalb, ja. Fabian Nürnberger ist zurückgekehrt in die Stadt für Lino Tempelmann. Gut. Und dann
Musst du es 1-0 machen, ne, Nürnberger? Also kurz nach der Halbzeit, 50. Minute, 12 Meter freistehen.
Nein.
Kann man machen.
Das 1-0 muss Felix Lohkämper schießen.
Ja, aber nachdem er es ja nicht gemacht hat, kann der ja Nürnberg in der zweiten Halbzeit auch nur das 1-0 machen. Aber
trotzdem muss vorher schon Felix Lohkämper
das 1-0
schießen und dann Fabian Nürnberger das 2-0. Nach der Flanke von Tim Handwerker. Wahrscheinlich denkt er sich einfach, okay, wenn ich geile Flanken in den Strafraum bringe, ist A wurscht, dann kann ich auch irgendwo hinflanken, weil...
Was er dann auch wieder gemacht hat danach.
Was er dann auch, hat er sich wieder erinnert. Ah ja, stimmt, das ist die Mannschaft, wo es eh nichts bringt. okay, das könnte Ärger geben. Aber naja. Worauf wollte ich denn jetzt eigentlich hinaus? Ach so, dass wir diesen Trend aufgedeckt haben letzte Woche hier im Podcast, dass die Stürmer immer gleich im sogenannten Doppelpack gewechselt werden. War jetzt.
Ja, und hat der Trainer dann gleich in der Pressekonferenz verneint.
Ah, okay. Siehst du, die habe ich diesmal noch nicht mitbekommen. Wer hat die Frage immer gestellt?
In Pärchen passiert. Uli, warst es nicht sogar du?
Nö.
Nö? Ich
glaube nicht. Man musste die Fragen per WhatsApp schicken vorab.
Ja, das kann dann was der Frank Linkisch oder.
Ich glaube, der Frank hat praktisch alle Fragen schon vorweggenommen nach Duma, nach Stürmer, nach Schindler und dann musste ich noch irgendeine sinnlose Frage stellen, aus Höflichkeit, dass ich auch eine Frage stelle und mir ist eigentlich gar nichts mehr eingefallen.
Und welche war das dann?
Ich glaube, ob irgendwie jetzt die Freude übers Weiterkommen beim Trainer den Ärger über die unsouveräne Leistung überwiegt, wo ich mir dann vorher gedacht habe, oh, das war jetzt vielleicht im Eifer des Gefechts dann doch ein wenig ungünstig formuliert, aber ich glaube, er hat, was ich vorhin gesehen habe, hat es ganz elegant genommen.
Okay. Naja, du warst echt schlecht drauf. Schlecht gelaunt.
Nein, man ahnt ja diesen Stress nicht. Wir mussten ja dann praktisch, du hast ein Zeitfenster von 10 Minuten nach dem Abpfiff, wo man die Fragen per WhatsApp schicken durfte. In der Zeit muss ich aber noch meine Noten wegschicken und noch zur Mixzone finden, die ich nicht wusste, wo sie ist. Und mich dadurch die ganzen Leute auf der Haupttribüne durchquälen. Also das ist ja alles kein Kindergeburtstag, so ein Live-Spiel.
Der Jammer. Ich fand es nur so lustig, dass ihr wahnsinnig viel gefragt habt und die, also ich weiß nicht, gab es Ulmer Kollegen, weil da gab es gar keine Frage. Oder haben die Möglichkeit, mit dem Trainer danach noch zu sprechen, die ihr dann nicht hattet?
Das wusste ich nicht, weil die PK war ja nur virtuell, also keine Ahnung, was da noch. Die sie noch in irgendeiner Kneipe getroffen haben dann oder so, das mag sein, aber da waren wir schon auf dem Heimweg.
Und um Ulm und um Ulm herum. Ich bin vollkommen begeistert, dass ich das jedes Mal aufs Neue so unfallfrei hinbekomme. Ja, Schaeffler und Lohkämper. Lohkämper super und Schaeffler unauffällig. Können wir das so zusammenfassen?
Nö.
Nee, beide. beide nix.
Lohkämper macht das 1-0 nicht und dann hat er auch ein paar Aktionen, wo einmal dribbelt er sich fest. Also, nee, war jetzt. War auch eine 4,5, habe ich ihn, glaube ich, gegeben. Also,
echt?
Ja.
Ich fand ich jetzt. Hab's bei meinem Freund also, angeschaut, dieses Spiel und so. Also, naja.
Gut. Also, man muss ja trotzdem mal die Relation sehen, dass man halt Bayern Regionalligisten spielt hat. Da erwarte ich halt dann trotzdem ein Ticken mehr. Also, dass der Unterschied deutlicher wird zwischen zweiter Liga und Regionalliga. Wie gesagt, unterm Strich alles gut, Ergebnis passt, weitergekommen.
Ja, vor allem als fast Drittligist.
Oh.
Es haben ja eigentlich zwei fast Drittligisten gegeneinander gespielt, also deshalb.
Ja, vor 20 Jahren waren beide ein Jahr vorher noch in derselben Liga, ne? Das täuscht dann auch.
Vor 20 Jahren waren beide.
Ja, da ist doch, ja.
Da ist Ulm, Club ist aufgestiegen und Ulm ist aus der zweiten Liga abgestiegen und musste dann Insolvenz beantragen und hat dann in der Landesliga neu angefangen. Oder Verbandsliga ist das, glaube ich, in Baden-Württemberg. Ja,
Verbandsliga.
Aber im Jahr vorher waren beide noch Zweitligist.
Und wie sind die beiden Spiele damals ausgegangen?
In der zweiten Liga?
Mhm.
Puh.
Ja, ich will es auch gar nicht wissen. Aber okay, dann kamen nach einer Stunde, das habe ich dir in deinem Text morgen in den Nürnberger Nachrichten und der Nürnberger Zeitung erscheint ausgebessert, Uli. Nicht zur Pause, sondern nach einer Stunde.
Oh, danke.
Gerne. Erik Schuranov und Dennis, ich weiß nicht, wie ich ihn nennen soll, Borowski oder Borkowski, das ist, muss ich nochmal mit Uli Potowski.
Mit Uli Poowski.
Mit Uli Poowski besprechen. Haben die es dann wenigstens besser gemacht? Eurer Meinung nach?
Also vom der Stadionsicht her schon. Also es war irgendwie mehr Tempo, mehr Leben drin. Borkowski hat auch eine gute Chance gehabt. Schuranov nach dem 1-0 noch eine gute Chance, wo er dann so ein Heber-Schlenzer am Tor vorbei macht. Aber gefühlt war dann schon ein bisschen mehr Betrieb vorne. Was sagen die Zahlen, Flo?
Ja, das ist ganz spannend, weil Schuranov quasi relativ wenig eingebunden dann auch war, also relativ wenig Pässe gespielt hat, relativ wenig Pässe angekommen sind bei ihm, aber ich hatte so rein gefühlt, ging es mir auch so, also dass er und auch Borkowski irgendwie dann, wahrscheinlich halt auch, weil die Gegner müder waren, es sah halt irgendwie dann doch ein bisschen besser aus. Um Fadis Frage übrigens zu beantworten, in der zweiten Liga 2000-2001 war es so.
Ich hatte sie schon vergessen.
Dass jeweils die Auswärtsspiele gewonnen worden sind. Also der Club hat in Ulm 1-0 gewonnen durch ein Tor von Christian Möckel. Und Ulm hat dann in Nürnberg an meinem Geburtstag, wie ich sehe, 2001 gewonnen.
Wie kann denn das sein, dass der erste FC Nürnberg daheim gegen Ulm verliert? Das ist
ja, das einzige Tor für den Club hat Pavel David geschossen. Oh, das erklärt David. Auch einiges.
Auch ein schöner Gerch.
Das ist ein ganz hervorragender Gerch, wäre das mal.
Ja. Oh ja.
Sturmduo.
Verraten wir jetzt einfach nicht.
Ja. Luis Gomez und Pavel David.
Ah, Luis also Gomez ist natürlich auch eine Legende.
Ja.
Letzte Woche habe ich tatsächlich zu Jan Christiansens 40. Geburtstag, am Mittwoch war der, glaube ich, habe ich mir dieses ganze DFB-Pokalfinale nochmal angeguckt. Aber das hat jetzt eher weniger mit Luis Gomez zu tun, also außer dass beide Legenden sind und beide ungefähr gleich viele Tore für den ersten FC Nürnberg erzielt haben. Aber ja, also wen würdet ihr denn aufstellen? Schuranov und Borkowski oder Schaeffler und Lohkämper, wenn es am Sonntag gegen Fortuna Düsseldorf?
Samstag,
ja, ich wusste es.
Nee, ich weiß es auch. Hack.
Ja, Hack ist bis dahin ja weg.
Hack ist bis dahin weg, vermutlich. Also ja, schwierig. Vielleicht muss man mal durchmischen. Vielleicht muss man mal Lohkämper mit Schuranov kombinieren und Borkowski mit Schaeffler. Hat man ja auch schon. Also in der vergangenen Saison.
Borkowski fand ich ja großartig, weil ich ja ein Freund des Pöbelns bin, als er da kurz vor Schluss in Richtung der Ulmer Fans gejubelt hat und daraufhin der nächste war der in eine
Kneipenschlägerei
Kneipenschlägerei verwickelt worden. War da das nicht in Dingsbums auch schon? Der da unten? Nee, wer wurde in...
Ja, da ist schon auch in Paderborn ist auch eher weggestoßen.
Okay, worden, also der Mann für Kneipenschlägereien, der wird mir immer sympathischer, sofort kaufen.
Ich fand seine Reaktion nur so gut, weil ihn nämlich... er ist auf Twitter gefragt worden, wofür es die gelbe Karte gab, und er hat gesagt, er hat wirklich geantwortet, weiß kein Mensch. Also das fand ich sehr, sehr unterhaltsam, dass er erstens reagiert und zweitens, dass er so antwortet, dass er sagt, weiß ich nicht, keine Ahnung.
Ja, nichts gemacht. Aber der Ulmer Kapitän muss doch da die rote Karte sehen, oder?
Eigentlich schon, ganz ehrlich. Aber ich meine, es ist auch wurscht, weil ich meine, das Spiel ist dann aus und dann ist es egal. Und es wäre dann auch wieder nur eine Pokalsperre und keine Ahnung, wann die dann irgendwann vielleicht nächstes Jahr oder sonst irgendwo.
Da haben der Kollege Wolfgang Glas und ich heute im mittäglichen Telefonat etwas Angst bekommen, weil Leiners Rosenlöcher auf der Bank saß.
Ja, ihr habt die Pressekonferenz vorm Spiel das anscheinend wirklich
hab nicht gesehen. Habe ich doch alles geklärt vorher mit dem
Okay, Trainer. Ja, eben. Ja, gut.
Weil das war nämlich eine genaue Frage.
Ah, okay. Ja. Ich bin noch ein bisschen in diesem Olympia-Dings damit.
Ach stimmt, du musstest ja... Übrigens sehr schöner Pferdekommentar.
Ja, vielen Dank. Aber ich bin sehr froh, dass diese Olympischen Spiele jetzt vorbei sind, weil ich eigentlich keine Pferdekommentare schreiben sollte, aber naja, es trotzdem ein großes Vergnügen. Habt ihr Olympia durchgehend geguckt?
Ja. Und zwar tatsächlich ein bisschen ritualisiert, weil meine Kinder ja so ein bisschen jetzt in dem Alter sind, dass man sich so langsam an gewisse Sportarten ranführen kann oder an Sport allgemein, sondern wir haben halt in der Früh uns immer einen Spaß draus gemacht und haben es in der Früh so ein bisschen laufen lassen. Die haben es natürlich genossen, weil es mehr Fernsehzeit als normal war. Normal kriegen sie so halbe, dreiviertel Stunde am Tag und jetzt war halt viel mehr und dann durften sie sich auch aussuchen. Wir haben dann auch die Livestreams ausprobiert. Also ich habe dann auch wirklich wilde Sachen wie Sportklettern oder so mal geguckt. Das war eigentlich sehr schön. Also das haben wir dann wirklich genossen. Die sind jetzt ein bisschen enttäuscht, dass es schon aus ist.
Ja, bei mir hat's zu Diskussionen geführt, weil die Frage aufgeworfen wurde von meiner Tochter, warum man zwar früh am Morgen schon Olympia gucken kann, aber nicht Garfield. Und das konnte ich nicht überzeugend erklären. Deshalb ist es bei mir eher nach hinten losgegangen. Es ist, glaube ich, ein Hass auf alle olympischen Sportarten entstanden, weil stattdessen.
Wobei ich jetzt auch, glaube ich, lieber Garfield schauen würde.
Garfield ist auch gut, merke ich jetzt wieder, aber diese Olympischen Spiele machen schon Spaß, egal was für ein Irrsinn da dahinter steht.
Ich glaube tatsächlich, also ich glaube, mich alleine hätte es tatsächlich auch mehr gelangweilt, aber mit Kindern sowas gucken ist echt super. Also man muss grundsätzlich, musste ich immer erklären, was für eine Flagge das ist und irgendwie so nach dem zweiten oder dritten Tag konnten sie dann tatsächlich auch die ersten Flaggen erkennen und so weiter. Also das war dann schon sehr spannend. Und wir haben im Wohnzimmer auf der anderen Seite vom Fernseher eine riesengroße Weltkarte aus Holz. Das heißt, ich musste dann immer zeigen, wo das Land ist. Also die können, also mein Vierjähriger kann jetzt gewisse Länder auf der Karte sehr gut zeigen. Nicht nur China, das konnte er vorher schon, weil er ein großer Lukas der Lokomotivführer-Fan ist.
Ein großer Mao Zedong.
Aber das macht tatsächlich Spaß. Also von daher, aus den Kinderaugen und dann also auch wirklich auch mit durchaus interessanten Fragen. Also so, warum ist das jetzt so und warum haben die da so lustige Bubbel auf den Ohren beim Wasserball und so weiter? Also es ist sehr spannend. Also ist mir auch aufgefallen, dass also Wasserball quasi gar nicht mehr in der Wahrnehmung vorkam. Früher war das als noch irgendwie Spandau oder so war das, ne? Die dann der deutsche Wasserball-Nationalmannschaft gestellt haben. Der Hagen Stamm war ein Kollege von meinem Papa, wenn ich das richtig im Kopf habe, in Berlin. Also und dementsprechend, das war dann irgendwie noch so im Kopf. Also ich habe auch irgendwie von Spandau noch eine Autogrammkarte daheim. Also das ist völlig wild. Und das überhaupt nicht. Die muss ich raussuchen, ja. Das sind alles so Männer mit ganz viel Brustbehaarung, die da relativ stämmig sind und auf diesem Foto posieren. Und von daher, ja, also das ist dann interessant, wie dann so Sportarten auch irgendwie verschwinden aus dem kollektiven Bewusstsein oder dann auch wieder auftauchen, je nachdem, wer halt gerade aktiv ist oder so. Ich fand es aber auch zum Beispiel ganz gut, dass jetzt Deutschland beim Fußball nicht so wahnsinnig weit gekommen ist, weil ansonsten hätte man noch mehr Fußballspiele gezeigt. Und dafür ist ja Olympia eigentlich jetzt ehrlich gesagt nicht da, dass man dann auch noch Fußball schaut.
Das denke ich mir dann auch.
Dann lieber Flaggenkunde.
Ja. Ja. Ja.
Wobei ziehst du ja lauter kleine Schelten Kubas ran, die dann irgendwann Fun with Flags machen.
Ja, das ist aber auch, also ist ja wahnsinnig spannend. Also das ist ja, aber gut, ja. Da bin ich sehr, sehr nerdig und kann wahrscheinlich auch tatsächlich alle 196 erkennen mit kleinen Ausnahmen irgendwie. Mit Mali und Guinea oder so.
Der beste Freund meiner Tochter, Hugo, hat, glaube ich, während der Europameisterschaft mal, warum auch immer, ein Deutschland-Trikot getragen. Was dazu geführt hat, dass während dieser Olympischen Spiele, immer wenn eine deutsche Flagge eingeblendet wurde, meine Tochter mich gefragt hat, ist das Hugos Flagge? Und dann habe ich immer behauptet, ja, das ist Hugos Flagge. Und damit war sie dann sehr zufrieden. Aber zurück zum Fußball. Ich glaube, heute nerven wir sehr viele Menschen.
Das ja.
finde ich sehr gut. Aber es ist Pokal. Da darf man das auch.
Genau, es ist Pokal. Es
ist nur einmal im Jahr.
Also. Eben. Unter Uli hat das Spiel gesehen. Also das, ich finde, das ziehen wir sehr konsequent durch.
Sollten wir vielleicht mit einem Nebensatz noch diesen Thailand-Dumann erwähnen, höflichkeitshalber? Ah,
das ist eine sehr gute Idee. Die große Frage ist auch, ob wir überhaupt das Ergebnis schon erwähnt haben.
Du hast es am Anfang mal erwähnt.
Echt? Okay.
Ja.
Das ärgert mich. Schade. Ja, Thailand Dumann. Hier in diesem Podcast von einem schon gefeiert, da war da noch eine verletzte Neuverpflichtung. Und jetzt wird er immer wichtiger und besser und hat ein wunderbares Tor geschossen.
Ja. Kadepp-Hörer wissen mehr.
Ja. Uli, warst du... Du hast ihm keine Note gegeben, ne? Florian Zenger
Spät.
Genau. Florian Zenger hat ihm eine 1 mit Stern und neuerlicher Liebesbekundung.
Populistisch.
Ja, das ist sehr populistisch. So kennt man Clubfans United. aber warst du auch beeindruckt von ihm?
Uli? Ja, von dem Tor schon, ja.
Und der Rest war?
Vor allem hat er, wann kam er? 75. glaube ich, ne?
Das kann man dir jetzt nicht mehr so ganz glauben, nachdem du die
doch 75. zu Hause bin ich sicher.
Hast. Ja, okay.
Und dann 4 Minuten später kam mir das Tor und hat er selber mit eingeleitet sogar. Also war eine super Aktion und er hat ja auch behauptet danach, er wollte den Ball genau dahin haben, weil es wohl ein paar Kollegen gab, die ihn ein bisschen verspottet haben und gesagt haben, der ist ihm halt drüber gerutscht. Aber er meinte, das war schon so geplant und ich glaub's ihm.
Ist das der ein neuer kommender Nationalspieler beim 1. FC Nürnberg, Flo?
Der ist schon 24. Ich glaube, das wird ein wenig schwierig. Aber andererseits, ich glaube, er hat auch einen türkischen Pass, da geht sowas. Von daher möchte ich das gar nicht ausschließen, dass der dann irgendwann...
Für wie viel kann man Thailand Dumann denn wieder verkaufen in 3 Jahren? Für wie viel Millionen Euro? Was glaubst du?
In drei Jahren?
Wenn er 27 dann ist. Oder meinst du, der 1. FC Nürnberg verkauft ihn im Winter?
Im Winter vielleicht nicht, aber ich weiß nicht, ob er so... Wenn er jetzt wirklich einen Sprung macht, ist er keine 3 Jahre da. Aber schauen wir mal. Jetzt nicht zu viel aufbürden. Das war ein sehr schönes Tor. Ich glaube es ihm auch, dass er es so gewollt hat. War auch ein Moment, wo ich damit zufrieden war. Ganz egal, ob das Ding reingeht oder nicht, dass man in dem Moment von da aus abschließt. Ist auch okay.
Von wo aus sagst du nur nochmal?
Es waren 18 Meter. War so 18
ja.
Meter.
20, oder? Ja, so 18 bis 20.
Ja, ich würde auf 21.
Aber es gab schon ganz andere Spieler, die in der ersten Pokalrunde getroffen haben und dann nicht mehr so viel folgen ließen.
Ne? Und zwar
Ivica vor 2 Jahren. Vor 2 Jahren?
Vor 2 Jahren?
Na komm.
Vor 2 Jahren.
Markus Vollner hat mal 3-mal getroffen.
In Bielefeld, da war ich.
Ja.
Das stimmt. Aus der weiß Distanz ich noch. Unter anderem.
Dovidan, ich glaube sogar 2-mal, oder?
Dovidan, okay.
Ja, aber der hat ja am Anfang auch in Dresden und so.
In Dresden noch getroffen, dann ja, das stimmt. Also, tu mir eben nicht unrecht.
Am Anfang war ja auch ganz. Man darf übrigens auch Luis Gomez nicht unrecht tun. Ich habe es nachgeguckt, der hat in der
Wie Saison viel?
10.
8. 10.
Oh. 10.
Ja, ich fand Luis Gomez tatsächlich etwas
kurios. Trotz des Golfwagenunfalls im Trainingslager im Winter.
Also?
Das musst du erzählen. War der Kollege Lars dabei, ich habe es leider nicht mitverfolgt, aber erzähl dir mal gerne die Geschichte, wo Luis Gomez ein Golfwägelchen sich geschnappt hat und dann aber wohl nicht recht wusste, wie man das bedient und dann irgendwie quer über den Golfplatz in irgendeine Hecke gefahren ist. So muss ja spektakulär gewesen sein.
So würde es mir auch gehen mit Golfwägen, glaube ich. Aber über meine Autofahrkünste haben wir ja auch schon gesprochen hier. Ja, Thailand Duman, gute Leistung. Aber wir wollen ihn jetzt noch nicht...
Wir wollen ihn nicht wegloben im Gegensatz zu Robin Hack.
Ja. Nicht hochjubeln. Aber ich glaube, also im Gespräch, wir hatten ihn ja danach noch im Gespräch, er macht auch wirklich einen sehr aufgeweckten und bodenständigen Eindruck. Also
wie Nikola Dove dann.
Neigt jetzt, glaube ich, nicht dazu abzuheben, sondern sagt er selber von dieser langen Verletzungspause, die er jetzt hatte, dass man da schon auch ein bisschen lernt, die Dinge anders zu sehen und wirkt für mich eigentlich sehr, sehr geerdet und sehr reflektiert. Mhm. Auch eloquent, also mag den.
Okay, Lieblingsspieler.
Mhm.
Noch ein Lieblingsspieler, Robin Hack, wollen wir das auch noch schnell bereden? Der will wirklich nach Bielefeld wechseln? Wer kann denn sowas wollen?
Ich fand's, naja, gut.
Es muss man da nicht den Berater eher wechseln, als dass man nach Bielefeld wechselt?
Vielleicht aber ja gar nicht schlecht, weil ich meine, das ist zumindest der Verein, also wenn der jetzt, was weiß ich, es hieß ja auch irgendwie Gladbach sei interessiert, dann würde er halt nicht viel spielen. Augsburg wäre auch sowas, wo ich sage, ja, also gerade wenn die den Richter nach Berlin hergeben, dann ist es, ja. Ich find's insgesamt halt ganz interessant, weil es hieß ja irgendwie auf Sky gestern, ja, man sei sich schon einig. Ich keine Ahnung, ob das.
Fadi, du hast deine Geschichte morgen.
Ja, die muss der Wolfgang Glas schreiben, weil ich muss mich ja um den Newsletter kümmern. Wir haben nämlich bei
Katep einen
Newsletter, den man auf nordbayern.de abonnieren kann. Da. Abonniert den, wir brauchen eure Daten oder sowas, um euch. Ja. Robin Hack, wäre es ein großer Verlust?
Wenn man immer mit Drachenviereck spielt, nicht?
Und sonst?
Ja, das ist halt schwierig. Also, er hat schon viel drauf, aber ich finde halt immer, dass sein Kopf ihm schon auch immer ein bisschen im Weg steht. Also, es ist so. Der gesegnet ist er ja durchaus mit Talent und mit Technik und mit allem, aber so richtig auf dem Platz. Also er hat in der Relegationssaison einigermaßen und aber seitdem dann auch wieder, natürlich verletzungsbedingt, aber insgesamt, ja, es fehlt ihm so ein bisschen die fußballerische Intelligenz, finde ich, noch auf dem Platz. Also es ist so ganz oft falsche Entscheidungen, ins Dribbling gehen, wenn es nicht sein muss, schießen, wenn es nicht sein muss, dann einen Pass spielen, der nicht sein muss. Also da ist schon noch viel da, obwohl man natürlich auch ganz klar erkennt, dass er unglaublich viel Potenzial hat, aber
ab und zu. Kadepp drückt den Verkaufspreis, das finde ich sehr gut, aber jetzt pushen wir ihn wieder ein wenig.
Ja. Also es gibt sicherlich auch Systeme, wo er gut funktioniert, wenn er viel ins Tempo kann, wenn es eher so über vielleicht auch über Konter funktioniert. Jetzt ist dann, ich glaube, Frank Kramer kennt ihn auch noch ganz gut aus den Jugendnationalmannschaften. Das heißt, da ist vielleicht dann auch noch so eine Verbindung da, dass die Ansprache ganz gut funktioniert. Also von daher kann ich mir schon vorstellen, dass das gar nicht so blöd ist, aber ja, weiß auch nicht, ob auf Dauer Bundesliga, da muss glaube ich schon im Kopf noch was passieren, sagen wir es mal so.
Uli, gleiche Meinung? Andere Meinung?
Ja, gar keine Meinung. Eigentlich doch, ich habe immer eine Meinung.
Ja.
Nee, ich finde auch, was der Flo gesagt hat, also im Prinzip schon ein Spieler, der dir schon weiterhelfen könnte, aber es ist halt immer viel Konjunktiv dabei. Also ich habe auch das Gefühl, es ist kein Spieler, der halt, wenn es in den Spielen, wo es eng war oder wo es dann wirklich um was geht, da, also Relegation zum Beispiel, da haben wir ihn halt gar nicht gesehen. Also wenn das gerade so schön im Flow ist, das Spiel, dann und er mal schön dribbeln kann, dann spielt er da schön mit und durch seine Schnelligkeit hat er schon Qualität. Aber ich glaube, es ist jetzt keiner, der hier zur Art Führungsspieler wird oder die Mannschaft mitreißt. Also ich glaube, dass er zu sehr mit sich selber auch beschäftigt. Und er wollte ja letztes Jahr schon unbedingt weg und vor 2 Jahren und ja.
Und eigentlich auch halt gar nicht sagen, nach Nürnberg.
er wollte ja nach dem ersten Jahr schon weg und dann frage ich mich halt auch, wenn man es wurde ja nicht gezwungen, hier einen, glaube ich, 4- oder 5-Jahres-Vertrag zu unterschreiben. Wenn man dann nach einem Jahr schon wieder meint, man muss sich anders orientieren, boah, ja, dann soll er halt gehen.
Geh mit Gott, aber geh. Aber halt, Bielefeld ist echt, naja, bitter.
Ja, wie gesagt, ich glaube, das liegt nur an Frank Kramer, sonst wäre das keine Option.
Ja, okay, dann
Bielefeld. Grüße an Frank Kramer.
Ja, und nach Bielefeld.
Dann auch, ja. Ich
habe mich letzte Woche mit einem Menschen unterhalten, der aus Bielefeld kommt.
Philipp Köster.
Nee, tatsächlich nicht. ja, Bielefeld gibt's doch gar nicht, Witze. Nicht mehr ja, machen, die hören ja die zu oft. Ich habe ihn tatsächlich auch nicht gemacht, ich habe nur nachgefragt, wie oft er den Witz hört. Und er hat gesagt, in jedem verdammten Gespräch.
Ich habe Thema Bielefeld, kann ich auch noch was beitragen, nachdem ja Bayreuth gegen Bielefeld gestern gespielt hat. Und da habe ich aus meiner Bayreuther Bubble eine schöne Geschichte gehört, dass vor Jahren mal irgendwie ein Junggesellenabschied zum Fußball nach Bayreuth gefahren ist. Und es waren wohl Bielefelder, Hamburger, also bunt gemischt. Und die wollten sich halt mal einfach ein Spiel in Bayreuth anschauen und haben dann auf dem Weg zum Stadion, da war gerade Wahlkampf, einen AfD-Stand umdekoriert. Um es mal so höflich zu formulieren.
Okay.
Und hatte dann einen größeren Polizeieinsatz nach sich gezogen, weil die dann mit den Altstadtjungs zusammengesessen waren und ein bisschen gefeiert haben und war dann Mods Trouble, aber seitdem, also fand man es nicht unsympathisch in Bayreuth und da gab es wohl dann gestern durchaus auch die eine andere alte Freundschaft, die da wieder belebt wurde.
Sehr schön. Mhm. Gute Aktion. Ist es ein Aufruf zur Straftat? Wir haben keinen Juristen hier im Dingsbums,
ne? Also ich sage ja umdekoriert, die haben halt einfach ein paar so Flyer umgedreht, hingelegt oder so.
Ja,
ne? Ja. Okay. Das war bestimmt nichts Schlimmes.
Ja. Ich gehe davon aus, dass sowieso niemand, der diese Schwachsinnspartei wählt, uns zuhört. Deshalb brauchen wir hier keine politische Propaganda.
Vielleicht haben sie auch einen Flyer runtergeschmissen vom Tisch.
Ja. Boah, jetzt muss der Beamte und Sozialkundelehrer echt, der muss jetzt sowas von weghören und darf nichts sagen. Oh, ist das schwierig. Boah, ist das schwer. Da muss ich echt komplett, wahrscheinlich müsste ich sogar im Auftrag des Neutralitätsgebots darauf hinweisen, dass man keine Plakate abreißt und keine Stände umdekoriert, solange die Partei zugelassen ist. Aber es das sagt der Beamte und dem Menschen fällt es ganz schwer, das zu sagen.
Ja,
damit. Also sagen wir einfach, wir haben gewisse Sympathien für Arminia Bielefeld.
Ja, genau.
Tatsächlich. Also Robin Hack darf nach Bielefeld wechseln. Sympathische Menschen.
Ja. Und Bayreuth hat wieder 3 Tore geschossen wie am Dienstag, als wir in Nürnberg waren. Also,
war das nicht Fürth?
Kleiner Insider. Wir sagen nicht warum.
Nein. Ich verstehe es auch tatsächlich nicht, aber
weil du nicht vor Ort warst. Das hat aber tatsächlich nichts damit zu tun, dass der Kader von Bayreuth zur Hälfte aus Nürnbergern und zur Hälfte aus Fürthern besteht.
Die teilen sich nur den Vornamen.
Wie damals diese Nationalmannschaft. Das ist doch.
Ja.
Ja. Wahrscheinlich haben wir sehr viel vergessen, ne?
Oder im Spiel? Nee, ich glaube nicht.
Also nicht. Der Club ist in der zweiten Runde. Die Spielvereinigung Fürth ist ausgeschieden. Wir gönnen uns hier keine Schadenfreude, weil die Spielvereinigung Fürth spielt erste Liga und der Club zweite Liga. Und?
Hier will und, noch ja. Ja. Ansonsten gab es zwar relativ viel Probleme bei den
Profivereinen, Mannschaften.
Ja. Aber relativ wenige Überraschungen dann am Ende bisher. Und ich finde es ein bisschen schade, dass die Auslosung so lang hin ist, aber das liegt ja am Bremer SV.
Ja, gute Besserung.
Nach
Bremen. Einen Gerch habe ich zugeschickt bekommen. Jetzt muss ich mal ganz kurz von Benny Meyer aus Hamburg, ein Clubfan aus Hamburg.
War wahrscheinlich auch bei dem Junggesellenabschied in Bayreuth dabei.
Das könnte sehr gut sein. Dem ich auf seine E-Mail noch nicht geantwortet habe, obwohl die schon am 3. August bei mir angekommen ist. Dafür möchte ich mich sehr entschuldigen. Aber Olympia und die allgemeine Überforderung mit dem Leben haben das noch nicht zugelassen. Deshalb. Aber er hat uns einen Gerch geschickt. Entschuldige, dass ich noch nicht geantwortet habe. Benny, ich würde ihn einfach vorlesen. Und wir müssen noch den von letzter Woche, den sogar ich erraten habe. Diesmal den von Benny habe ich nicht erraten, aber das wundert keinen. Letzte Woche war es Marius Kukielka, oder?
Stimmt. Jo. Habt ihr beide erraten.
Ja.
War zu leicht.
Schauen wir mal, wie der hier wird. Den habe ich nicht erraten. Er ist einigermaßen faktenlastig. Ich weiß nicht, ob es so lang ist wie der Gerch, den uns Paul damals geschickt hat. Ah nee, es müsste einigermaßen flott vonstatten gehen. Und es fängt, ich fange mal an. Gerch wurde U17-Vize-Weltmeister, was einen heutigen Bundesligisten auf ihn aufmerksam machte, der ihn deshalb ein Jahr später verpflichtete. Bei diesem heutigen Bundesligisten kam er in 2 Spielzeiten allerdings nur auf 8 Spiele, bei denen er aber immerhin 2 Tore schoss und trotzdem für eine Saison zu einem heutigen Fünftligisten aus Süddeutschland verliehen wurde. Sein damaliger Trainer, der heute Co-Trainer der Nationalmannschaft ist, setzte den Stürmer 23 Mal ein. Es gelang ihm in der damaligen Regionalliga Süd allerdings nur ein Tor. Nach seiner Rückkehr zu seinem Stammverein in Deutschland wechselte Gerch für ein Jahr zu einer Zweitvertretung eines nordrhein-westfälischen Bundesligisten, bei der ihm in 23 Einsätzen 9 Tore gelangen. Der Bundesligist, der am Ende der Saison abstieg, setzte Gerch aufgrund seiner Leistungen in der zweiten Mannschaft in der Bundesliga ein, und zwar einmal in der Hin- und einmal in der Rückrunde, wobei ihm keine Tore gelangen und seine Gesamtspielzeit nur 51 Minuten betrug. Aufgrund der wenigen Einsatzzeiten in der ersten Mannschaft wechselte Gerch zu einem damaligen und heutigen Zweitliga-Aufsteiger, bei dem ihm dann der Durchbruch gelang. In seiner Debütsaison, bei dem er mit dem weißen Brasilianer und einem erst so kurzem genannten Gerch zusammenspielte, gelangen ihm 9 Tore in 34 Einsätzen. Er war somit der zweitbeste Torschütze seines Teams. Nach einer weiteren Saison, die Gerch größtenteils als Stammspieler verbrachte, wurde er überraschend für das Aufgebot seiner nationalen Mannschaft für die anstehende Weltmeisterschaft nominiert. Sein erstes von 36 Länderspielen bestritt er im letzten Testspiel vor der WM, in dem er 16 Minuten nach seiner Einwechslung auch direkt sein erstes Länderspieltor erzielte. Insgesamt kam er in seiner Karriere auf 20 Länderspieltreffer. Bei der WM wurde er in 2 Spielen eingesetzt, durfte aber gegen den heutigen Europameister und den Rekordweltmeister nicht auflaufen. Entschuldigung, ich musste kurz gucken, weil meine Frau mich fragt, ob ich irgendwas zum Essen bestellen will in Palais Schaumburg, und das wird gleich gehen, aber das ignoriere ich jetzt noch schnell. Ich dachte, ihr habt mir schon den Gerch geschickt, aber nach dem Turnier wechselte Gerch zum Club, bei dem er einer von 4 Neuzugängen seiner Nationalität war. Während seiner Zeit in Nürnberg wurde er in 2 Jahren in der Profimannschaft lediglich 18 Mal eingesetzt, dafür aber gleich in 4 verschiedenen Wettbewerben. Wechselte im Winter nach 1,5 Jahren in Nürnberg zu einem anderen süddeutschen Bundesligisten, bei dem er prompt so gut einschlug, dass er im Februar zum Bundesligaspieler des Monats gekürt wurde. Nach seiner Zeit beim Club begann allerdings erst seine fußballerisch erfolgreichste Phase. In einem asiatischen Land wurde gleich 2 Spielzeiten in Folge Torschützenkönig und je einmal Meister und Superpokalsieger. In der Meistersaison spielte Gerch mit einem späteren Klubberer zusammen, der 3 Jahre nach diesem Meistertitel an die Norris wechseln sollte. In die Norris heißt das, glaube ich, oder? Seine Fußballkarriere ließ er nach 5,5 Jahren in seinem Heimatland bei einem Partnerverein von Manchester City ausklingen. Gerch kam in seiner Karriere insgesamt auf 381 Profi-Einsätze mit 128 Toren. Lösung auf der nächsten Seite steht hier noch, aber die lese ich jetzt. Ich merke schon, ihr habt keine Ahnung.
Mir schwirrt der Kopf, es war too much information.
Ja, ich muss überlegen. Ich hab einen Verdacht, aber gut.
Ja, man muss den Verdacht raushauen. Man darf nicht erst googeln.
Ja, aber ich sag's ja nicht, sondern wenn, dann schicke ich's dir. Ich schick dir mal den Verdacht.
Ja, schick mir mal den Verdacht. Okay, ich habe ihn nicht erraten. Ein kleiner, ja, kleiner Tipp. Er wurde, warum auch immer, in diesem Podcast heute schon mal erwähnt. Gut, damit wollen wir es belassen. Habt ihr noch irgendwas? Grüße an Familienmitglieder, Ratschläge für mich? Oder wollen wir jetzt aufhören, weil ich seit 6 Minuten im Palais Schaumburg sitzen müsste und da ein Schäuferler essen sollte? Würde ich jetzt gerne aufhören. Uli?
Ja, alles gesagt, was gesagt werden musste,
glaube ich. Finde ich auch. Flo?
Keine weiteren Fragen.
Okay, vielen Dank euch beiden. Nächste Woche hören wir uns wieder nach dem Sieg gegen Fortuna Düsseldorf. Vielen Dank allen Menschen fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.
Ciao.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.